Ich mit meiner Höhenangst. Ich durfte aber nie auf die Love Parade, weil ich zu jung war und meine Eltern mir das verboten haben. Ich finde, man sollte sich auch als Fahrradfahrer auch an Regeln halten.
Berliner Leben, Folge 3 mit Felix und Flo. Ja, und wir freuen uns sehr. Heute ist Gita bei uns.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du hier bist, Gita Kutpor. Du bist Street Art Künstlerin, aber nicht nur. Möchtest du mal unsere Hörerinnen und Hörer mal abholen, was du alles so machst?
Gerne. Mit Street Art habe ich etwas später angefangen. Ich habe erst auf Leinwänden gemalt. Ich kam ursprünglich nicht aus der Kunstszene. Und habe sozusagen meine Leidenschaft entdeckt und bin da total aufgeblüht und habe das wirklich auf Leinwänden gemacht, auch verkauft, international auch. Und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust habe, eine Hausfassade zu bemalen. Und ja, da habe ich meine noch größere Leidenschaft entdeckt, also großflächig zu malen und auch ein größeres Publikum zu erreichen.
Das finde ich total spannend. Hausfassaden. Muss die Hausfassade besonders sein? Ist das Haus, was im Mittelpunkt steht? Wird das Haus erst besonders, weil du dich daran künstlerisch ausgibst?
Naja, ich gehe mir erstmal vor Ort die Fassade anschauen und nehme die Umgebung wahr und lasse mich dann quasi leiten von den Emotionen, was mich da so umgibt. Und dann, eigentlich ist es egal, ob da, natürlich ist es schöner, wenn die Hausfassade glatt ist, also so eine Wand ist, anstatt da Fenster mit drin, ist ein bisschen trickier, aber das ist auch kein Problem.
Was ist dein bekanntestes Haus, was du?
Also ich habe mittlerweile 10 Murals in der Stadt und die erste Hausfassade fand ich am aufregendsten, weil es war meine erste Hausfassade, die war 25 Meter hoch, 8 Stockwerke. Ich mit meiner Höhenangst habe mir gedacht, habe ich noch nie gemacht. Was mache ich da eigentlich? Und es war wirklich aufregend.
Wie ist eigentlich bei den Bildern? Du hast ja jetzt gerade auch im Parkhaus in Gesundbrunn einen Mural gemalt. Entstehen die Bilder beim Malen oder hast du die vorher komplett im Kopf? Bei einer großen Hauswand wahrscheinlich musst du schon irgendwas im Kopf haben. Bei so kleineren Bildern, also die jetzt klein heißt dann irgendwie, weiß ich, 10 Meter breit und 3-4 Meter hoch, nenne ich jetzt mal klein, entstehen die da aus dem Kopf oder wie ist es bei dir?
Also im Parkhaus Wedding ist es tatsächlich Freestyle entstanden.
Cool.
Ich habe eine Serie schon vorgemalt gehabt vorher und habe das quasi als Motiv genommen, aber selbst das ist Freestyle entstanden. Also wirklich aus dem Bauch heraus und habe es einfach so fließen lassen sozusagen.
Das heißt, du hast dann irgendwie 1000 Farben mit. Du malst ja sehr viel mit Schwarz. Schwarz ist, glaube ich, deine Hauptfarbe, oder?
Na, Schwarz ist der Hintergrund und damit die bunten Farben quasi rauspumpen, ist natürlich Schwarz ziemlich cool. Ja.
Das heißt, du hast alle Farben mit und dann hast aber grob schon ungefähr eine Idee davon und lässt dich dann beeinflussen von der Umgebung, wie du gerade gesagt hast. Und dann, also ich stelle mir das sehr schwierig vor tatsächlich, weil hast du dich schon mal vermalt und musstest alles nochmal neu malen, wenn du das quasi nicht vorher vorbereitet hast?
Zum Glück nicht. Das wäre ein Desaster. Nein, also ich habe die Hausfassaden, wenn es natürlich, wenn ich beauftragt werde, als Künstlerin da zu malen, mache ich natürlich auch Entwürfe. Und Motiv wähle ich selber immer aus und Farben, da bespreche ich mich natürlich auch dann quasi mit dem Kunden. Aber jetzt so eine Geschichte wie bei dem Parkhaus ist es tatsächlich so entstanden, dass ich Farben mit hatte, wo ich wusste ungefähr, was ich male, also in welche Richtung es gehen soll. Aber das Motiv selber ist wirklich vor Ort entstanden. Und da habe ich natürlich meine ganzen Farben bei gehabt und wusste, okay, das nehme ich dafür, das nehme ich dafür.
Wie kam das zur ersten Hausfassade? Ist es so, man geht dann einfach mal, ach, das fände ich jetzt schick oder kam jemand auf dich zu?
Tatsächlich kam jemand auf mich zu, es war eine Agentur, mit der ich gesprochen habe, also beziehungsweise die haben mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Hausfassade zu bemalen und ich sagte, ja klar, als Künstlerin natürlich erstmal so sofort Ja sagen bei so einem tollen Projekt und dann stand ich halt davor und wie gesagt, dachte mir so, Gott, in dieser Dimension, ich komme ja nicht von der Street Art, also ich habe vorher tatsächlich noch nie Murals gemalt, also ich habe noch nicht mal eine Sprühdose in der Hand gehabt. Und habe das so in einer Woche gerockt.
Krass. Wie ist Berlin da so aufgestellt? Ein ganzes Thema Street Art, ist da Berlin eher die Metropole, die davor vorne weggeht, oder hinken wir da so ein bisschen hinterher? Sind die offen? Also ich kenne das ja in München, darf man Street Art vielleicht mit Graffiti gar nicht vergleichen, aber da ist ja alles sehr reglementiert und alles reguliert, dass man da nicht einfach so Häuserfassaden anmalen kann oder auch sie künstlerisch verewigen kann. Ist da Berlin sehr offen oder?
Berlin ist auf jeden Fall offen dafür, ja. Ja.
Aber du kannst jetzt auch nicht einfach irgendeine Hausfassade bemalen. Du musst ja schon irgendwie dir eine Freigabe holen oder angefragt werden, oder?
Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die Hausfassade und hole ein Gerüstbau. Es kommt ja noch viel mehr dazu. Ne? Also du wirst angefragt und dann wird das Ganze wirklich formell gemacht. Es muss ein Antrag gestellt werden wegen Baugerüst etc. Also es gehört schon ein bisschen mehr dazu, ja. Aber ich würde auch jetzt nicht einfach irgendwo was bemalen. Ohne.
Ist das vielleicht der Unterschied zwischen Street Art und Graffiti? Weil das, also ursprünglich ist das ja aus der Illegalität, sagt man Illegalität, aus der, naja, illegalen Richtung kommt das doch irgendwie die Kunst mit den Tags, dass man sich erstmal irgendwie selber irgendwie verewigt hat überall.
Genau, das sind ja die Writers, die quasi Graffiti machen und das war oder ist immer noch nicht ganz so legal. Also, aber mittlerweile, sage ich mal, viele Hausbesitzer oder Leute, die kunstaffin sind, die finden es toll, wenn Kunst oder Graffiti tatsächlich auf den Fassaden ist.
Also, nicht nur die Hausbesitzer, sondern ich als Berliner finde das auch toll. Und ich glaube, ganz viele andere auch, weil das ist ja schön. Gibt doch ganz viele, die scheiße finden, weil es dann halt irgendwie halt vielleicht als nicht schön empfunden wird. Wobei so eine Kunst, wie du sie machst, das ist ja sehr bildlich, das ist ja sehr emotional, ist natürlich irgendwie was anderes, als wenn jetzt irgendwas darauf gesprüht wird, ne?
Ja, klar. Das ist ja dann, also bei mir ist es jetzt nicht das Writing. Ich mache auch keine Graffiti in dem Sinne, sondern ich mache wirklich meine Kunst auf die Hausfassaden. Ja.
Jetzt streiten wir uns um die Fragen.
Jetzt streiten wir uns schon.
Wir sind neugierig, sind die ganze Zeit schon vorher. Aber ich breche nochmal dazwischen. Hast du von dir aus einen eigenen Stil? Würdest du den beschreiben oder sagst du, nee, ich mache halt meine Kunst, irgendwie sollen andere beschreiben, was ich mache?
Na gut, auf den, ich habe ja unterschiedliche Stile. Also ich male die Mandalas zum Beispiel, die ich auch auf den Hausfassaden habe. Und jetzt zum Beispiel das im Parkhaus, das war Freestyle, das ist eher so mein Charakter, den ich sehr, sehr mag und der was ausdrückt, aber natürlich schreibe ich auch was dazu, was mich bewegt, aber ich lasse es gerne den Betrachter quasi entscheiden, was er darin sieht und wie er es empfindet. Und meine Kunst geht ja so mehr in die Richtung, sich wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen, denn nur so können wir die bessere Version unserer selbst werden. Ja, also sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
Mhm. Du bist ja im Iran geboren, dann über Weißrussland in Minsk gelebt, dann nach Berlin gekommen. Wie sehr haben dich diese Stationen geprägt jetzt in deiner Kunst?
Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Natürlich prägt das ja auch ein, weil man ja immer wieder so aus den Wurzeln gerissen wird. Also ich bin ja mit zwei aus dem kurdischen Teil des Irans, sind meine Eltern geflüchtet, sind nach Minsk, haben da 6 Jahre gelebt, neue Sprache, neue Umgebung und dann nach Berlin wieder eine neue Sprache, sich wieder neu einordnen. Ich glaube, das ist auch mal wieder, sich neu zu finden. Ne? Mhm. Dass es sich auch durch meine Kunst zeigt, dass ich mich immer wieder neu erfinde. Also mein Stil erkennt man, aber es sind immer wieder so neue Sachen, die aus dem Inneren herauskommen, die quasi, ja.
Wie war das für dich Berlin, als du nach Berlin gekommen bist? Das war ja dann so 90er?
Das war 88.
88, die Stadt im Umbruch. Wie hast du da deine Kinder, deine Jugend dann erlebt in Berlin? Ihr habt da wahrscheinlich vielleicht ähnliche Erinnerungen. Ich bin ja erst vor 20 Jahren zugezogen. Aber wie war das so in den 90ern hier in Berlin zu leben? Vielleicht die Frage auch an euch beide.
Du darfst anfangen.
Kann ich gar nicht so sagen. 90er, also die 90er sind meine Zeit tatsächlich gewesen, aber ich denke sofort an die Musik. Das war so meine Radio Fritz-Zeit, ist ja auch Berlin. Ich bin nicht so der Techno-Mensch gewesen, der irgendwie Love Rate und so, klar, war das auch alle da, aber Oh Gott, das ist schwer, kann ich jetzt ja nicht so ad hoc sagen, tatsächlich. Wie waren die 90er? Ich hatte eine geile Zeit, eine geile Kindheit. Aber das hat mich jetzt nicht irgendwie was besonders geprägt in den 90ern. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Musik, ich bin halt sehr musikaffin, das gibt halt die 90er Musik, das gibt die 80er Musik, das gibt die 70er Musik. Es gibt aber nicht, für mich jedenfalls nicht, die 2000er Musik, was immer so gesagt wird. Das ist für mich nicht erkennbar, nicht hörbar. Die 90er höre ich sofort, die 80er, die 70er auch, die 2000er nicht. Und wir haben jetzt was, 2025? Was ist das eigentlich? Also diese Musikwelle hat dann aufgehört. Und da bin ich froh drum, dass ich die 90er noch mitgemacht habe musikalisch. So,
ja.
Jetzt du.
Jetzt ich. Also ich kann mich an den Mauerfall erinnern. Das war sehr prägnant. Also da war ich relativ klein, aber ich habe eine gute Erinnerung daran, dass da so ein Umbruch auch in Berlin stattgefunden hat. 90er, ich war absolut Techno-Fan. Ich durfte aber nie auf die Love Parade, weil ich zu jung war und meine Eltern mir das verboten haben.
Und als man dann durfte, war sie meistens schon zu uncool.
Aber jetzt würde ich auch nicht mehr hingehen, weil es mir einfach zu viel Massenmenschen sind. Das ist, da bin ich so, wo ich sage, nee, da muss ich nicht dabei sein. Aber Techno habe ich hart gefeiert. Ich habe es echt so, mochte ich sehr gerne.
Wo bist du da so hingegangen? Weil wir hatten unseren letzten Gast auch gefragt. Da meinte dann das Dante zum Beispiel im Hackischen Markt. Ich kenne das noch selber, das war jetzt kein wirklicher Techno-Club. Aber bist du dann auch so wirklich in die großen
Tresor? Nee, also ich bin nicht, in meiner Jugend bin ich nicht in irgendwelchen Clubs oder so. Da waren die strenge Erziehung meiner Eltern schon sehr großer Einfluss, dass ich da jetzt nicht so unterwegs war in irgendwelchen Clubs oder so. Ja, und ich meine mit 15, 16 in den 90ern, da geht man, glaube ich, nicht. Also ich bin nicht dahin gegangen.
Ich bin dann halt in einen schwulen Club gegangen. Ne? Das habe ich gemacht. Ansonsten war ich nicht so in Clubs tatsächlich unterwegs. Hatten wir auch neulich gerade erste Thema. Wir haben uns ja auch schon im Auto neulich mal länger unterhalten. Und das erste Mal, wo du mir aufgefallen bist, aber wo du mir in Erinnerung geblieben bist, hängen geblieben bist, wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe, war, als wir ein Netzwerktreffen hatten auf dem Teufelsberg. Und da ging es darum, irgendwie, dass Kunst gerade in der Street Art bezahlt werden muss und nicht einfach just for fun irgendwie, hey, ihr habt hier Präsentationsfläche, ihr könnt euch irgendwie präsentieren, das muss doch reichen. Und das hat sehr nachgehalt bei mir, weil ich Street Art schon mag und mir da aber noch nie so krass Gedanken drüber gemacht habe und das sofort aber gemerkt habe, ja, klar, man muss halt als Künstler auch leben. Und deswegen interessiert mich der Punkt, an dem du entschieden hast, von deiner Kunst leben zu können. Du lebst jetzt von deiner Kunst, richtig?
Genau.
Ja. Aber du hast ja nicht irgendwie als Kind damit angefangen irgendwie. Kannst du dich an den Punkt noch erinnern, an den Schritt, wie war das, als du gesagt hast, so jetzt lebe ich davon, jetzt kündige ich alle anderen Geschichten auf?
Ich habe ja früher als Make-up-Artist gearbeitet und irgendwann habe ich dann parallel gemalt und irgendwann war ich so vor der Entscheidung, was möchte ich machen, und da mich das andere, also das Make-up mit die gesamte Szene eigentlich so ein bisschen gelangweilt hat durch diese Oberflächlichkeit. Also ist extrem, ich meine, Kunst ist ja auch in einigen Teilen auch oberflächlich, will ich nicht sagen, aber du kannst dich zurückziehen und bist nicht so präsent. Also du kannst in deinem Studio arbeiten und dein Ding machen, oder wenn du eine Hausfassade malst, dann bist du ja auch mit dir, also mit dir alleine. Also du musst jetzt nicht mit jemandem, sage ich jetzt mal, wenn du keine Lust hast, irgendwie zu sprechen, weil du gerade den Auftrag hast. Auch bei der sowohl als Make-up-Artist oder auch als Künstlerin war es mir immer wichtig, dass ich für meine Arbeit oder für die Leistung, die ich erbringe, honoriert werde. Aber ich finde, das ist eine Wertigkeit, was man sich selber gibt. Und natürlich ist es so, wenn du mit der Kunst anfängst, dass wenn du gewisse Dinge nicht weißt oder irgendwie so eine Erfahrung machen musst und vielleicht erstmal Sachen, Jobs annimmst, jetzt speziell auf die Street Art mit den Kunstwerken, also sag ich mal, auf Leinwänden ist es anders. Entweder gefällt es einem, jemand kauft das. Aber mit der Street Art ist es ja auch so, dass ich das wichtig finde, dass Künstler davon auch leben können, weil es ist, du gehst ja auch nicht arbeiten und machst es einfach nur Lust und aus Leidenschaft zu deiner Arbeit, sondern du willst davon leben, du willst deine Miete davon zahlen. Und das war für mich ganz klar, dass ich dafür natürlich auch honoriert werde. Und was ich wo wir das Gespräch hatten, ist immer so ein Thema, weil Kunst finden alle spannend.
Da würde ich ja mal reingehen. Wie ist das in Deutschland?
Also in Deutschland ist es wirklich schwierig, sage ich jetzt mal, mit der Kunst Geld zu verdienen, wie es auch in anderen Ländern ist, zum Beispiel wie in Amerika oder so. Du kannst als Künstler wirklich durch die Decke gehen. Also auch hier ist es auch möglich, natürlich. Aber die Bereitschaft, sage ich mal, das zu honorieren und die Arbeit, die du dir jahrelang aneignest oder diese Fähigkeit dazu, in eine kürzere Zeit Gewisses zu erschaffen, das wird nicht so wertgeschätzt, finde ich persönlich. Nicht überall, aber bei manchen, wenn du ein Angebot rausschickst und die dann kommen so, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ja, warum denn nicht? Was hast du denn gedacht? Also würde ich am liebsten manchmal so fragen oder lass uns doch in einem Gespräch gehen, einen Dialog und irgendwie gucken, wo man sich da was einigen kann. Und das ist ein hartes Pflaster, da muss man durch, da muss man auch manche Aufträge halt einfach nicht annehmen und das mache ich, weil ich denke, wenn ich das annehmen würde, würde ich unter meiner, sage ich mal, wie sagt man,
Wert
einfach, ja. Ja. Weil das ist, ja, das finde ich immer wichtig, dass man da auch mal Nein sagen kann.
Ja, finde ich gut, dass du das konsequent tatsächlich irgendwie machst und bei dir bleibst einfach und du selber die Entscheidung triffst, will ich das jetzt machen oder will ich das nicht für diesen Wert machen?
Absolut, weil ich hatte mal eine Anfrage gehabt aus dem Ausland, eine Jury bei einem Festival mitzumachen, war wirklich ein tolles Angebot, wäre auch für mich als Künstlerin toll, weil A, international, dann hast du quasi, wirst du dann natürlich auch durch die Presse gejagt und also so mediale Aufmerksamkeit kriegst du dann dadurch, aber das war wirklich, als der Preis kam, musste ich einfach mal schmunzeln, weil das war nicht mal die Hälfte meiner Miete und ich habe dann gesagt, nee, bei aller Liebe, das mache ich nicht.
Schade immer, ne?
Ja, weil es einfach nicht wertgeschätzt wird. Und
das ist, glaube ich, viel, ich weiß nicht, Pionierarbeit sagt man, das ist, glaube ich, Quatsch irgendwie. Aber ich glaube, da ist viel Aufklärungsarbeit. Ist, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit noch bei uns Nicht-Künstlern, sage ich mal, das tatsächlich nachzuvollziehen. Weil in dem Moment, wo du das jetzt erklärst, finde ich ganz toll, wie du das irgendwie sagst. Du hast das dein Leben lang angeeignet und musstet in kurzer Zeit quasi abliefern. Deswegen brauchst du da in dieser kurzen Zeit, ist das Geld dann natürlich auch gerafft und muss halt bezahlt werden. Finde ich auch so ein schönes Bild irgendwie, was man... Das hatte ich vorher nicht irgendwie. Das muss man erstmal wirklich bekommen, weil man hat ja keine Berührung. Deswegen ist es toll, dass du da bist und dass wir darüber sprechen. Nein, im Ernst. Ich finde das wichtig.
Die Aufklärung. Ja, weil ich mache das ja nicht auch. Achso, dazu muss ich noch sagen, ich arbeite mit keiner Agentur zusammen, sondern ich mache das tatsächlich alles alleine. Oder? Und ja, also, weil auch dieses Dritte dazwischen, das habe ich mir irgendwann gesagt, nein, ich möchte niemanden dazwischen. Ich möchte so wirklich versuchen, soweit es geht, auch wenn es jetzt nicht alle 2-3 Tage oder jede Woche ein neuer Auftrag ist, dass ich das alleine mache.
Mhm.
Ja, weil ich finde mal, die Agenturen, nehmen sehr, sehr viel, obwohl sie eigentlich 20%, also so kennt man das ja, sage ich jetzt mal, von Agenturen. Und leider ist es halt nicht der Fall. Und oft werden Künstler halt einfach wirklich schlecht bezahlt und die Agenturen sahnen ab, sagen wir es mal so. Und das finde ich nicht fair.
Mhm.
Ja, für die Leistung, die wir als Künstler erbringen und die Leistung, die eine Agentur quasi nur als eine Vermittlung im Grunde genommen bringt.
Mhm. Du bist auf Social Media auch sehr aktiv, da sind wir sehr neidisch, weil wir sind ja erst am Anfang. Auf Instagram kann man dich auch sehen mit deiner Kunst und deinen Dingen, die du tust. Das machst du alles selber?
Das mache ich alles selber.
Ja. Was bringt dir das? Also ist das wahrscheinlich jetzt gar nicht so, dass auf Aufmerksamkeit, Aufträge, ist da wahrscheinlich auch nochmal eine andere Zielgruppe, die man da erreicht?
Naja, Social Media, also sage ich mal jetzt auf Instagram, es ist ja eigentlich eine Weltbühne. Ja, und jeder kann sich quasi mit seinem Talent präsentieren und gesehen werden. Und wenn man sich vorstellt, alleine schon, wenn es nur 2000 Leute sehen, stellt man 2000 Menschen in einem Raum vor.
Das stimmt.
Das ist schon immens. Also, und dann kann es natürlich noch mehr sein. Und das ist ja das Spannende. Und deswegen finde ich auch so, dass man das als Künstler auf jeden Fall nutzen sollte, um gesehen zu werden auch mit seiner Kunst und mit der Message, die man dahinter auch hat.
Ja, ein Event, was ja auch bald ansteht, ist ja Festival of Lights und da warst du als Künstlerin die letzten Jahre auch vertreten. Da zieht auch Kunst auf jeden Fall an, digitale Kunst in dem Sinn. Was unterscheidet denn das nochmal für deine Tätigkeit, auch wenn du digitale Kunst machst?
Festival of Lights fand ich auch super spannend und war auch eine tolle Erfahrung für mich, weil ich dann angefangen habe, digital zu malen, statt auf dem Papier oder auf dem Fassade oder irgendwie so. Und dann muss man auch die Farben natürlich anders wählen, die Wände sind anders, es wird ja drauf projiziert und es hat mir die Möglichkeit gegeben, auch eine andere Form von, wie soll ich das sagen, eine andere Form von
Ausdruck.
Ausdruck, genau. Oder auch halt, dass man halt auf dem iPad malt und dann quasi
ein so Werkzeug.
Anderes Werkzeug. Mensch, das ist mir gerade nicht eingefallen.
Naja, wir sind das zu dritt.
Sehr gut, ja.
Ja, das kann man sich so vorstellen. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz anders dann. Man geht ganz anders heran.
Absolut, ja.
Was ist denn dein Lieblingswerkzeug? Du hast also Pinsel, digital, die Sprühdose, wahrscheinlich Bleistift oder irgendwie so in der Richtung, ja. Kohle, gibt ja tausend Werkzeuge. Was ist denn dein Lieblingsmalwerkzeug?
Ich kann dir das gar nicht sagen, weil ich glaube, je nachdem, was ich mache, wenn ich an der Fassade bin, gehe ich da komplett auf. Also da bin ich all in, 100% da. Und wenn ich zum Beispiel jetzt für letztes Jahr auch für Festival of Lights oder auch für Lightmo Festival, ich habe ja in Polen auch sozusagen Lichtfestival mitgemacht, da war ich auch 3 Monate am Stück im Sommer, muss ich dazu sagen, wirklich damit beschäftigt, neuen Kunstwerke zu erstellen. Und da war ich aber auch total drin. Ja, das hat dann auf einmal wieder voll Spaß gemacht. Und dann nach den digitalen Kunstwerken bin ich wieder so, habe ich wieder das Verlangen gehabt, auf Papier zu malen. Ja, ja, also es ist immer unterschiedlich, weil die Stile sind dann auch immer unterschiedlich, so ein bisschen. Ja.
Wir haben eine Rubrik bei Berliner Leben. Ich glaube, wollen wir damit schon mal loslegen?
Na los.
Wir stellen 3 Fragen zu Berlin und die erste Frage ist, wie viele Sterne würdest du Berlin aktuell heute geben?
Schwierige Frage.
Sag ehrlich. Aus dem Bauch raus.
6.
Von?
10.
Ah ja, okay, cool. Warum? Warum, also der Gast, der vor dir da war, die Folge?
Sagen wir Folge oder Episode? Wir sagen Folge.
Wir sagen Folge. Von Folge 2, der Daniel, der hat auch 6 von 10 gegeben. Und ich habe ihn gefragt, und das frage ich dich jetzt auch, warum nicht 7 von 10?
Weil ich glaube, dass wir einen Rückschritt gemacht haben. Und deswegen die 6. Ganz einfach.
Okay. In welchen Dingen siehst du einen Rückschritt?
Also ich persönlich fühle mich ja sicher, weil ich immer mit einem Auto unterwegs bin. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, abends wegzugehen und mit den Öffentlichen zu fahren. Ich fühle mich nicht mehr sicher in Berlin. Und vor allen Dingen auch nicht überall. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, dass da muss noch viel passieren, finde ich, dass die Gesetze so viel härter werden, finde ich. Da muss Berlin wirklich nachziehen. Weil was man jetzt gerade hört, ist für mich einfach zu unsicher.
Gibt es trotzdem einen Ort, den du an Berlin gerade schätzt? Wir haben es mal Secret Place genannt.
Das ist die zweite Frage übrigens für alle, die 3 Fragen suchen. Das ist die zweite Frage.
Genau. Also gibt es so einen Lieblingsort von dir? Gibt es einen Lieblingsort in Berlin?
Ja, ich liebe es abends im Sommer in Berlin spazieren zu gehen und die Stadt auf eine ganz andere Art und Weise wahrzunehmen, zu fotografieren, die Menschen zu beobachten. Und am liebsten gehe ich da, wo der Lustgarten ist, Berliner Dom, so, ja, Montbijou Park, also einfach so da, weil die ganzen Menschen da versammelt sind, Live-Musik gespielt und trotzdem läufst du da vorbei und nimmst das alles einfach auf. Diese Energie ist einfach toll.
Das kann ich nachvollziehen. Man sagt immer, Berlin hat immer 2 Seiten, die im Winter und im Sommer. Aber das rund um die Museumsinsel ist wirklich einzigartig und die Lichtstimmung, der Mond, wenn er dann und die ganze Atmosphäre ist da ganz, ganz besonders, ja. Kann ich nachvollziehen.
Und die dritte Frage, die stelle ich jetzt, wenn du einen Tag Bürgermeisterin werden würdest, dürftest von Berlin, gibt es irgendwas, was du sofort ändern würdest, außer die Sicherheitsgesetze? Kann doch was ganz Verrücktes sein. Würdest du alle Hauswände freigeben zum Bemalen, damit wir endlich bunter werden und mehr Glamour in der Stadt haben?
Okay, nein. Ich glaube, ich brauche einen Moment für diese Frage.
Wir können sie zurückstellen und kommen später darauf zurück.
Ja, das können wir machen. Und zwar, du hast, also du bist, wir sind in der Folge 3, und du hast zu beiden Gästen vor dir jeweils einen Bezug, was ich sehr toll finde. Und zwar, unser erster Gast ist ein Tattoo-Künstler und der hat gesagt, er malt seine Bilder auf die Haut, die für immer da bleiben, und hat quasi lauter Leute, die seine Bilder umhertragen in der ganzen Welt. Dieses Bild finde ich total irre. Und jetzt kommst du, du machst Street Art, und Street Art ist vergänglich. Das heißt, du malst etwas, was irgendwann vergeht und einfach nicht mehr da ist. Das heißt, ja, ein Stück weit das Gegenteil. Mhm. Finde ich sehr interessant. Und Gast Nummer 2, Daniel von der Expo 2035. Da hast du, die haben Klaviere in der Stadt verteilt, wo man drauf spielen kann. Und du hast ein Klavier gemalt. Eins von den Klavieren am Potsdamer Platz. Und wie hast du mit deiner Kunst bemalt? Finde ich ganz toll. Und da komme ich zu unserer kleinen, ist ja keine Rubrik, aber zu unserem kleinen
Ritual,
dass wir immer ein Geschenk uns geben lassen, von dir ja nachher auch, für den nächsten Gast. Und Daniel war halt der Gast vor dir und Daniel hat uns ein Geschenk gegeben, was wir dir jetzt übergeben. Das kannst du jetzt auspacken und wir müssen beide kommentieren, was es ist, damit die Hörer jetzt auch quasi sehen können über die Ohren.
Oh, ja, also ich bin ganz gespannt, ich mache das jetzt
pack aus.
Ja, mach mal auf. Und dann erkennst du es?
Moment, warte. Warte mal kurz. Nee.
Also, ich kann ja dazu sagen.
Aber
also,
auf der anderen Seite gibt es auch noch. Okay.
Es ist ein Anhänger. Mhm. Es ist ein Maskottchen als Anhänger. Und es ist was sehr, sehr Wertvolles von Daniel. Hat er uns auch mitgegeben. Daniel war gerade in Japan. Mhm. Weil dort die Expo stattgefunden hat dieses Jahr, 2025.
Ja.
Und er hat 2 von diesen Anhängern mitgekauft, weil das ist das offizielle Maskottchen von der Expo, und hat wirklich nur 2 mitgebracht und hat, ich will nicht sagen schweren Herzens, er hat es dann schon irgendwie sehr, sehr gerne gegeben, aber er hat 1 quasi mitgegeben und das darfst du jetzt quasi haben. Das heißt, es hat einen sehr, sehr hohen Wert für ihn und finde ich irgendwie sehr süß.
An der Stelle vielen Dank an Daniel.
Juhu.
Ich finde diesen Charakter, finde ich, ganz süß.
Und dein Geschenk irgendwie verraten wir denn natürlich noch nicht. Irgendwie das, gibst du uns denn mit? Wir wissen es ja dann auch nicht. Und dann geben wir das dem nächsten Gast, wo du ja auch nicht weißt, wer das ist, um denn da quasi die Brücke wieder zu haben. Und jetzt würde ich nochmal auf die Frage davor zurückkommen. Vielleicht hast du ja jetzt eine Idee.
Oder lass sie uns vielleicht ein bisschen offener formulieren. Was würdest du dir für ein wünschen, sozusagen, wie sich Berlin entwickelt?
Ich mal vielleicht die Erfahrung, ich habe, natürlich würde ich einiges ändern, aber es ist nicht mein Job. Deswegen habe ich mich bisher damit auch nicht so befasst. Natürlich kann ich was dazu beitragen für meinen Teil, aber bewegen kann ich nicht wirklich als Einzelner. Deswegen finde ich die Frage, können wir skippen und dann kannst du mir eine andere Frage stellen.
Was ist, welche Geräusche ist dein typisches Berlin-Geräusch?
Hupen.
Hupen, ja geil, das ist doch cool.
Das ist eine schöne
Berlin?
Antwort.
Das ist typisch Berlin.
Hupst du selber oder hupen die anderen?
Beides. Ich hupe auch.
Um aus Frust oder um die Vorfahrt dir zu nehmen?
Was ich ganz furchtbar finde, ist, wenn Menschen über die Straße rübergehen und denken, da ist ein Zebrastreifen, obwohl da gar keiner ist. Das finde ich ganz furchtbar. Und natürlich, aber dann hupe ich manchmal auch. Ja.
Ich liebe das, durch die Stadt zu laufen, aber ich bin ja so ein Spaziergänger. Ich laufe ja zur Arbeit, ich laufe ja, wenn ich kann, laufe ich ja alles. Aber ich kann leider nicht alles laufen. Schaffe ich denn doch nicht.
Was mir einfallen würde jetzt so, die Fahrradfahrer. Ich bin ja selber Autofahrerin, aber ich fahre auch gerne Fahrrad. Ich finde, man sollte sich auch als Fahrradfahrer auch an Regeln halten.
Ja, definitiv.
Und ich finde, da macht die Polizei, sage ich mal, oder der Staat viel zu wenig, weil die fahren über Rot, die fahren einfach über die Spuren hindurch, dazwischen, und das ist einfach eine einzige Katastrophe. Und gerade in Mitte, in Berlin, ist es ja wirklich, da haben wir ganz viele Fahrradfahrer und die halten sich überhaupt nicht nach Regeln.
Kann ich bestätigen, obwohl ich denn eher eigentlich pro Radfahrer bin, aber finde ich das auch teilweise absurd krass und auch arg gefährlich, muss ich sagen,
ist
wie die Fahrräder
oder
FahrradfahrerInnen sich verhalten, ja.
Aber wir haben auch Roller, wir haben Fahrräder, wir haben Fußgänger, wir haben Autofahrer, wir haben, weiß nicht, Motorradfahrer. Und wenn wir uns alle nicht nach den Regeln halten wollen, wie die Fahrradfahrer, na, was meinst du, was da los wäre?
Dann würden wir hier vietnamesische Verhältnisse auf der Straße haben, würde
Richtig.
Ich mal sagen. Aber funktioniert. Es funktioniert dort.
2010 war ich in Vietnam und die fahren ja alle mit Roller. Ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Auf einmal stehst du, läufst über die Straße und auf einmal kommen dir 300 Roller entgegen. Und das, und alle fahren sie wirklich so.
Es funktioniert.
Es funktioniert.
Es funktioniert, aber das Chaos-Prinzip ist ja trotzdem irgendwie so, ne? Du darfst nicht stehen bleiben, wenn du über die Straße läufst, du musst einfach nur laufen und die werden sich alle um dich rum bewegen. Aber sobald du stehen bleibst, kommen die voll durcheinander und dann gibt es einen Crash. Kenne ich auch. Sehr schön.
Zum Abschluss möchte ich gerne noch mal kurz auf die Kunst kommen. Gibt es einen Ort oder ein Gebäude, das du gerne noch mal bespielen möchtest?
Wo ich super gerne malen würde. Und das ist ja auch so mein Ziel, so ein bisschen in New York würde ich gerne was machen. L.A. Also in Amerika würde ich super gerne malen.
So,
also
denn,
Fassaden oder so.
Dann übersetzen wir jetzt diesen Podcast einfach mal, damit auch die New Yorker und die L.A.er das hören können und dich einfach anfragen können und über unsere Instagram-Seite werden wir dann den Kontakt vermitteln.
Ach, danke.
Oder? Dann
würde ich mich super freuen.
Hin. Also wer kennt wen, ist jetzt hier gefragt. Und wie groß ist die Reichweite von der Folge 3 des Podcasts Berliner Leben?
Wunderbar, schön, dass du da warst, Gitta.
Tausend Dank.
Vielen Dank an euch.
Und komm bitte nochmal irgendwann wieder.
Unbedingt.
Sehr gerne.
Tschüss.